ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Mit freundlichen, fast leuchtenden Augen guckt er mich an und ich habe nicht mal eine richtige Frage. Es geht einfach los mit Name.
Hallo, mein Name ist Dirk Messner.
Geburtstag?
Ich habe am 23.04. Geburtstag.
Geburtsort?
Ich bin in Bünde geboren, in Ostwestfalen.
Profession?
Ich bin Professor für Politik und Wirtschaft und seit 6, 7 Jahren Präsident des Umweltbundesamtes.
Was treibt Sie an?
Mich treibt an, dass ich dazu beitragen will, dass wir Nachhaltigkeit und Klimafragen in der Gesellschaft endlich lösen.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Zu Hause fühle ich mich eigentlich überall, wo ich Freunde habe. Das ist in meiner engeren Umgebung. Ich wohne in Berlin, ich arbeite in Dessau, da habe ich viele Freunde. Aber ich habe auch viele Freunde weltweit. Und da fühle ich mich auch zu Hause, in Lateinamerika, in Asien.
Welche Musik hat Sie zuletzt berührt?
Leonard Cohen hat mich zuletzt berührt. Ein Kollege hat mir empfohlen, da mal reinzuhören. Und der hat seine letzte Platte aufgenommen vom Sterbebett aus und war eine Woche später tot. Und da hat mich wirklich berührt, dass er die Kraft noch aufgebracht hat, seine letzte Platte aufzunehmen, kurz vor seinem Tod.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Habe ich sogar mitgebracht, Arno Geiger. Und das Buch heißt Reise nach Laredo. Und da geht es um einen alten König, der kommt in seine letzte Lebensphase, zieht sich in ein Kloster zurück und freundet sich da mit einem 10-jährigen Jungen an. Und die beiden entwickeln eine innige, kooperative Freundschaft miteinander. Und der König lernt das ganze Leben in den letzten 2 Wochen seines Lebens nochmal ganz anders kennen.
Und wie beginnt der Tag?
Mit einem Espresso.
Und wo Sie jetzt den Arno Geiger erwähnen, ist Ihre Lektüre ein versteckter Hinweis auf Ihre eigene Lebensplanung? Also Reise nach Laredo, Sie haben es gesagt, ein abgedankter König, der sein eigentliches Leben entdeckt, der mit seinem Amt fertig ist. Ist das eine Romanempfehlung oder ist das hier eine diskrete Ankündigung? Also produzieren wir direkt eine Nachricht? Sie sind gerade erst reingekommen.
Also ich bereite mich noch nicht auf meinen Abgang vor, sozusagen auch mit Leonard Cohen war die Andeutung nicht, dass ich mich am Ende meines Lebens sehe und plane, mich langsam zurückzuziehen. Ich stehe noch voll im Leben, ich stehe voll in meinem Job und habe noch ziemlich viel vor.
Ich habe bei Ihnen gesehen ein ziemlich langes Wort, was mich direkt interessiert. Sie haben über sich mal gesagt, ich bin ein Nachhaltigkeitstransformationsoptimist unter Stress.
Ja.
Wie ist es gerade mit dem Stress in den letzten Tagen, in den letzten Wochen für den Nachhaltigkeitstransformationsoptimisten?
Ja, der Nachhaltigkeitstransformationsoptimist, der kommt am Ende aus einer Studie, die haben wir vor 15 Jahren schon geschrieben. Ich war lange Co-Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates Globale Umweltveränderung der Bundesregierung. Langer Titel für so einen Klimabeirat der Bundesregierung. Und da haben wir 2011 eine Studie rausgebracht, die hieß Die große Transformation zur Nachhaltigkeit. Da haben wir gezeigt, was in unserer Gesellschaft und in Europa notwendig ist, damit wir in den Grenzen der Ökosysteme Demokratie, Wirtschaften, unsere Lebensstile organisieren können und haben das Nachhaltigkeitstransformation genannt. Und dann habe ich das in die Welt getragen, diese Messages, und bin dann von anderen Nachhaltigkeitstransformationsoptimist genannt worden. Das fand ich eine gute Beschreibung, aber im Augenblick bin ich unter Stress, weil mit der Umwelt- und Klimapolitik haben wir es im Augenblick schwer. Es gibt andere Themen, die stehen viel weiter oben, aber uns läuft die Zeit weg in diesem Themenfeld und deswegen bin ich da besorgt und unruhig und versuche das durch noch mehr Aktivität und im großen Haus, wir haben ja 2000 Leute bei uns im Uber, wir können schon viele Dinge machen, bewegen, voranbringen. Darauf konzentrieren wir uns jetzt.
Dann lassen Sie uns kurz über dieses Uns sprechen, also eine kurze Exposition, ich versuche es mal. Also Sie haben eben gesagt, bei uns im Uber, das Umweltbundesamt, dessen Präsident Sie sind, das ist das institutionalisierte Umweltgewissen des Bundes. Es sammelt Daten, warnt vor Umweltgefahren, liefert wissenschaftliche Informationen für umweltpolitische Entscheidungen. Da geht es um Klima, um Umwelt in allen Einzelheiten, Luft, Wasser, Chemikalien, Lärm, Müll. Am Ende ist es Politikberatung, was Sie machen?
Ja, wir machen eigentlich 4 Dinge, letztendlich neben den vielen Themen, zu denen wir arbeiten. Wir machen Forschung und erarbeiten Lösungen und transportieren die an die Bundesregierung, an die Europäische Union, an internationale Organisationen. Wir haben zweitens Vollzüge im Haus, nennen wir das technokratisch. Das sind umweltpolitische Rahmenbedingungen, zum Beispiel den europäischen Emissionshandel. Den setzen wir um. Das findet in solchen Bereichen statt, in denen man wissenschaftliche Expertise braucht, damit man solche Regulationen implementieren kann. Bei der Chemie beispielsweise, wenn es um chemische Stoffe geht, da brauchen wir unsere Labore, um zu überprüfen, ob diese Stoffe zugelassen werden sollten oder nicht. Das ist unsere zweite große Funktion. Die Politikberatung, die auf der Forschung basiert, ist die dritte Funktion. Und dann ist die vierte Aufgabe, mit der Gesellschaft im Gespräch zu sein, mit den Unternehmerverbänden, mit den Gewerkschaften, mit den Wohlfahrtsverbänden, um für unsere Themen zu werben.
Und wenn ich bei der Politikberatung bleibe, Politikberatung als Bundesbehörde, also Sie sind ja kein freier Think Tank oder so, sondern Sie gehören zum Bund. Wie sind da Ihre Abhängigkeitsverhältnisse? Also wenn Sie die Politik zu sehr stressen, hat das Folgen?
Das ist eine super Frage. Also das Schöne an dem Umweltbundesamt, das passt gut zu unserer ganzen Demokratiediskussion, die wir ja gerade haben. Das Schöne am Umweltbundesamt ist, wir sind eine Behörde, also wir setzen Umweltpolitik um und beraten die Regierung, in welche Richtung die Regierung schauen könnte. Aber wir machen eben zugleich Forschung. Wir sind Ressortforschungseinrichtung, ein nationales Forschungsinstitut. Also ein gutes Drittel unserer Ressourcen investieren wir in die Forschung. So wie an der Uni auch, ein Drittel in die Forschung geht, ein Drittel in die Lehre, ein Drittel in die Organisation der Institution selber. Bei uns geht ein Drittel auch in die Forschung und die ist unabhängig. Das heißt, die Methoden, mit denen wir arbeiten, die Ergebnisse, zu denen wir kommen, da sind wir frei. Und das führt, wie Sie sich vorstellen können, Sie nicken schon, zu Spannungsverhältnissen, weil wir kommen manchmal zu Ergebnissen, die findet nicht jeder Minister richtig oder jeder Minister toll. Die Minister gehen unterschiedlich damit um. Ich habe oft mit Svenja Schulze, die auch in meiner Zeit Umweltministerin gewesen ist, bei Bundespressekonferenzen gesessen und hat sie gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Presse, ich stelle Ihnen jetzt unsere letzten Erfolge vor aus der Umwelt- und Klimapolitik und der Messner wird dann anschließend zeigen, warum das alles nicht ausreicht. Und wir haben mit diesem Spannungsverhältnis gespielt und dann läuft das gut.
Ich muss dabei an Donald Trump denken, der ändert es ja gerade in den USA. Also er stutzt die Unabhängigkeit von Bundesbehörden und zum Beispiel auch die Unabhängigkeit der EPA, der Environmental Protection Agency, also der amerikanischen Umweltschutzbehörde. Ist das vergleichbar mit dem, was Sie machen?
Das ist vergleichbar. Die haben auch eine Politikberatungsfunktion und haben einen ganz starken Forschungsbereich. Sie sind da weltweit führend gewesen, muss man jetzt sagen, weil wenn Sie auf deren Homepage gucken, gibt es plötzlich keinen Klimawandel mehr, weil der Präsident das abgesagt hat. Und das ist natürlich eine verrückte Situation und deswegen engagieren wir uns am Uber und ich mich selbst auch persönlich stark für Demokratie im Augenblick. Wir sollten nicht in so eine Richtung rutschen. Wenn Demokratie in Gefahr gerät, gerät auch Klima- und Umweltschutz in Gefahr.
Mit der Vergleichbarkeit haben Sie ähnlich viele Befugnisse auch, wie diese amerikanische Behörde hatte. Also das gibt ja auch so, manchmal wird so verkürzt gesagt, die EPA sei auch wie eine Umweltpolizei.
Der Leiter der EPA oder die Leiterin der EPA hat fast einen Ministerinnencharakter. Also man könnte sagen, das wäre eine Verschmelzung unseres Umweltministeriums mit dem Umweltbundesamt. Das gemeinsam wäre die EPA. Also die sind noch umfassender aufgestellt. Wir haben das in Arbeitsteilung organisiert, hat beides Vor- und Nachteile.
Hätten Sie gern mehr Befugnisse?
Ich komme mit meinen Befugnissen eigentlich gut zurecht. Manchmal muss man sie verteidigen.
Als junger Mann sind Sie auf die Straße gegangen und Sie waren in den 80ern bei der Friedensbewegung dabei. Ich glaube auch bei den Massen im Hofgarten in Bonn 1981 bei der großen Demo. Wenn Sie heute noch so jung und radikal sein könnten wie damals, würden Sie sich heute auf der Straße ankleben?
Ankleben? Ich würde mich jetzt in meinem Alter, in meiner Rolle natürlich nicht ankleben. Ich habe andere Möglichkeiten, mich zu artikulieren. Ich gehe immer noch auf Demos. Also als Reaktion auf das Attentat letzte Woche in Berlin bin ich am nächsten Tag auch auf der Straße gewesen, wollte mich da solidarisieren. Ich war auch nach den Potsdamer Gesprächen vor einem guten Jahr, als es über Remigration ging, da habe ich mich auch beteiligt an Demonstrationen. Ob ich als junger Mann mich ankleben könnte, kann ich mich jetzt schlecht reinversetzen, muss ich sagen. Also wenn ich mich selber beobachte aus der Vergangenheit, wie ich als 20-Jähriger agiert habe, dann vermute ich, das wäre nicht ausgeschlossen.
Ist das Bundesumweltamt eigentlich dann sowas wie Ihre persönliche Energiewende gewesen? Also Sie haben das ja schon angedeutet, Sie waren bis dahin Wissenschaftler, akademischer Politikberater, international gefragt. Sie haben Strategien entwickelt und Handlungsanleitungen, aber Sie haben die ja nie verantworten müssen. Also bis zu Ihrem Antritt in Dessau. Wie stark ist dieser Wandel dann gewesen, also wirklich in die Verantwortung zu gehen?
Also es gibt zwei wichtige Veränderungen oder drei. Ich habe im Prinzip davor ähnliche Sachen gemacht. Ich habe lange das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik geleitet. Das ist eine Forschungseinrichtung, die das Entwicklungsministerium, auch das Auswärtige Amt und andere Ministerien in der Nord-Süd-Zusammenarbeit beraten hat. Also, dass man Wissenschaft in Politikberatung ummünzt, das hat mich immer interessiert. Da habe ich große Erfahrung darin. Ne? Was ich neu angetroffen habe am Umweltbundesamt, war das, was ich eben mit den Vollzügen umschrieben habe. Wir setzen im Umweltbundesamt gut 100 dieser Vollzüge um. Und verantworten damit einen großen Teil der Implementierung der deutschen und europäischen Umweltpolitik. Und das ist ein Riesenhebel, mit dem man da arbeiten kann.
Und Sie haben ja zum Beispiel Chemikalien und Zulassung von Chemikalien.
Pflanzenschutzmittel ist ein sehr konfliktives Thema, können Sie sich wahrscheinlich vorstellen.
Sind Sie auch für Glyphosat zuständig,
ja? Ja, auch für Pflanzenschutzmittel insgesamt. Und das ist ein heißes Thema mit den Bauernverbänden, mit denen wir da im Gespräch sind. Also diese Umsetzungsdynamik, diese Umsetzungsdimension, die hatte ich vorher in meinen anderen Tätigkeiten nicht. Und dann ist das Uber groß. Also wir haben wirklich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und können da eine Menge Wissen zusammenbringen. Und als mich die Svenja Schulze, die damals Umweltministerin war, 2019 in der ersten Jahreshälfte angerufen hat, um zu fragen, ob ich ab Anfang 2020 Lust hätte, das Uber zu leiten, da fand ich das eine sehr interessante Idee. Ich habe mir 2 Tage Bedenkzeit erbeten. Die hat sie mir auch zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich das gemacht, weil 2020, das war so, ich nenne das den goldenen Moment der Umwelt- und Klimapolitik. Da schien alles angerichtet für eine Transformationswende.
Ich habe einen Artikel gesehen, wo Sie gesagt haben, der goldene Moment ist vorüber, aber es gibt eine Chance. Darüber sprechen wir vielleicht später noch. Aber ich bin noch so ein bisschen in Gedanken bei Ihrem Stress. Vorgestern war Erdüberlastungstag. Ist das Teil von Ihrem Stress?
Ja, das ist ja im Grunde ein Routinetermin. Der rutscht jedes Jahr so ein bisschen weiter nach vorne. Das indiziert ja, dass wir an dem Tag, an dem der Überlastungstag ausgerufen wird, die Ressourcen, die uns zur Verfügung stünden, die wir nutzen könnten auf eine Art und Weise, die das Erdsystem dann regenerationsfähig hält, die sind dann aufgebraucht. Die restlichen Tage, das ist jetzt also fast die zweite Hälfte des Jahres, die leben wir über unsere Verhältnisse und plündern die Ökosysteme aus. Und alle Forscherinnen und Forscher im Feld sagen, das kann nicht gut gehen, wir müssen gegensteuern. Und wir haben hier ein Problem mit der Zeitdimension. Wir wissen das alle, das bestreitet auch in der Wirtschaft niemand, der ernsthaft sich mit den Fragestellungen beschäftigt. Aber es sind dann immer dringendere Themen, die heute und morgen erledigt werden müssen, sodass das immer nach vorne verlagert wird sozusagen. So ein bisschen wie in der Rentenpolitik. Also da belasten wir auch gerne die zukünftigen Generationen. Oder beim Brückenbau. Da warten wir, bis die Brücken zusammenfallen.
Sie kommen gerade von statt der Autobahn,
statt sie ja vorher schon zu reparieren. Ne? Also wir haben ein Problem, Zukunftsprobleme gut zu adressieren. Nicht nur in Deutschland, sondern als Menschen.
Und vorgestern ist zugleich der heißeste Tag im Juli gewesen. Der heißeste Tag, der in Atern zum Beispiel jemals gemessen wurde. Nicht für Atern, sondern für den Juli dort. In Sachsen-Anhalt wurde auch die höchste Temperatur in diesem Jahr gemessen für Deutschland, 41,8 Grad in Möckern-Drewitz. Das liegt 50 Kilometer nördlich von Dessau. Wie kommen Sie persönlich mit diesem Hitzestress klar?
Mich belastet das, muss ich sagen. 40 Grad, mich ganz persönlich. Ne? Ich finde das eine große Belastung für meinen Körper. Ich gehe da nicht gerne raus. Und für unsere Gesellschaft indiziert das, dass wir uns anpassen müssen an den Klimawandel. Wir haben 2 große Spielfelder, die wir bearbeiten müssen. Wir müssen die Emissionen runterbringen. Die haben wir um etwa 50% reduziert in Deutschland seit 1990. Es passiert also was. Wir müssen das nur beschleunigen und dranbleiben. Das tun wir im Augenblick nur mit Widerwillen. Und dann haben wir die Klimaanpassung, weil wir sehen ja, dass der Klimawandel, den wir schon haben, wir sind erst bei 1,5 Grad globaler Erwärmung angekommen. Wir können es auch bis 3 Grad locker schaffen, wenn wir nicht besser werden mit dem Klimaschutz. Dann wird das Jahr 2026, wenn wir uns in 2030 wieder treffen, wird ja ein kühles Jahr gewesen sein, weil die Temperaturen werden weiter steigen. Also Klimaschutz, Umweltschutz ist Menschenschutz und Gesundheitsschutz.
Und gleichzeitig sind Sie in Ihrer Position aber wahrscheinlich sehr viel in klimatisierten Räumen unterwegs. Also die Chance, sich in klimatisierten Räumen aufzuhalten, ist für Sie deutlich größer als für viele andere Menschen in Deutschland und der Welt, oder?
Am Uber haben wir so gut wie keine klimatisierten Räume.
Ist nicht wahr.
Also wir halten uns da an unsere eigenen Vorgaben. Wir versuchen, das Gebäude, das wir in Dessau haben, ist sehr gut energetisch modernisiert und sehr gut energetisch strukturiert. Und wir kommen auch durch den heißen Sommer unter einigermaßen ordentlichen Bedingungen, weil das Gebäude so entwickelt worden ist. Das kann man sich in Gebäuden, die wir zum Beispiel auch in Berlin haben, in alten Gebäuden, nicht vorstellen. Also wir versuchen mit so wenig wie möglich Klimaanlagen auszukommen. Wir werden aber Klimaanlagen brauchen. Also für die Kindergärten, für die Altersheime, für die Krankenhäuser. Bei Temperaturen um die 40 Grad über mehrere Tage sind Menschen, die vulnerabel sind, die sich in diesen Einrichtungen befinden, die ich gerade genannt habe, die sind auf Schutz angewiesen und angemessene Temperaturen. Und da müssen wir was tun und das kann man nur mit grünem Strom dann wieder kompensieren.
Sie werden wahrscheinlich auch registriert haben, dass in dieser Frage ja auch das soziale Thema anklang. Also ja, dass eben diese Klimathemen eben sehr stark eben auch soziale Themen sind oder auch kulturelle Fragen, was Sie an vielen Stellen auch immer wieder sagen, dass es dabei auch um Denkungsart und Lebensstile geht. Da würde ich gern gleich weiter mit Ihnen überlegen, aber vorher machen wir hier so eine kleine Trinkpause und Sie haben doch Leonard Cohen erwähnt.
Haben Sie mir den mitgebracht?
Naja, mitgebracht. Ja. Unser Computer hat das ein oder andere da.
Super.
Dirk Messner, der Präsident vom Bundesumweltamt in Dessau, ist heute hier zu Gast bei MDR Kultur trifft.
the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. Prisoners and the guards had taken aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Weiter, Leonard Cohen. Das war jetzt hier ein ganz schöner Moment, den Sie uns hier eingebrockt haben, Dirk Messner, als er da plötzlich mit seiner tiefen Stimme anfing und mit diesen ganzen Informationen drumherum, dass er also austherapiert nach Hause geht und dann diesen, oder wie auch immer, ob er gegangen ist, wissen wir nicht mal, so dann diesen Song geschrieben hat.
Ja.
MDR Kultur trifft mit dem Präsidenten vom Bundesumweltamt in Dessau, mit Dirk Messner. Und ich habe am Anfang der Sendung ja davon angefangen, dass im Moment so viele dystopische Romane geschrieben werden. Und ich habe das so gesagt, weil ich unterstelle, dass Sie damit nicht richtig einverstanden sind. Weil Sie ja sagen, Nachhaltigkeit müsse erzählt werden und zwar auf eine ganz neue Art erzählt werden. Das haben Sie gerade in einer Diskussion im Bauhaus Dessau gesagt. Was stellen Sie sich da vor unter neuen Erzählungen von einer nachhaltigen Welt?
Also so ein Ausgangspunkt meiner Überlegung ist im Grunde Immanuel Kant. Immanuel Kant hat mal gesagt, für ihn wäre die Essenz der Aufklärung gewesen, die Veränderung der Denkungsart der Menschen. Weil in der Aufklärung haben wir im Grunde ein neues Menschenbild erfunden. Das war eine sozial-kulturelle Innovation, ne? Der Mensch als ausgestattet mit gleichen Rechten, die Idee des Rechtsstaates, die Idee der Demokratie, das ja aus der Perspektive von autoritären Systemen, die wir zuvor in der Menschheitsgeschichte erlebt haben, ein revolutionärer Ansatz gewesen, also eine Veränderung der Denkungsart der Menschen. Dafür sind wir ausgestattet. Wir können unsere Denkungsart verändern. Und wenn man über Nachhaltigkeitsfragen spricht, müssen wir auch unsere Denkungsart verändern, weil wir müssen lernen, mit den Knappheiten des Ökosystems und dieses Planeten zurechtzukommen. Ansonsten richten wir irreversiblen Schaden an für alle Generationen, die kommen. Und darum geht's. Und wenn man darüber redet, dann ist man bei der Kultur. Und da habe ich tolle Leute kennengelernt. Klaus Biesenbach ist einer meiner Freunde gewesen, der Chef der Neuen Nationalgalerie. Mit dem mache ich da viele Dinge gemeinsam. Und da kann man nochmal ganz anders über Nachhaltigkeitsthemen sprechen.
Ja. Und wo Sie gerade sagen, interessante Leute kennengelernt. Wir haben hier in Halle auch zum Beispiel Ingo Uhlig, Transformationsforscher und Literaturwissenschaftler hier in Halle. Und der sagt, die Literatur lasse das Thema weitgehend liegen. Also wir hätten eine Kluft im Vorstellungsvermögen. Dystopien sind so naheliegend, aber es falle der Literatur offensichtlich schwer, Szenarien vom Überleben oder von einem guten, nachhaltigen Leben zu entwerfen. Es würden Warnung und Dystopie dominieren und die entsprechenden Innerlichkeiten und Empfindungen, Trauer und Verlust, sagt er. Was denken Sie, was ist das Problem eigentlich für die Literatur?
Was er da beschreibt, würde ich auch so wahrnehmen. Ne? Wir haben es in unserer Gesellschaft, und ich glaube, das hat mit der Demokratiekrise zu tun, von der wir im Augenblick so viel reden, wir haben es auf eine Art und Weise verlernt, uns positive Zukünfte vorstellen zu können. Also wo wollen wir eigentlich hin? Was wollen wir besser machen? Was wünschen wir uns an Gesellschaft für die Kinder und Enkelkinder, die wir vor Augen haben. Wir sind in so einer Gegenwartsblockade gefangen. Wir kämpfen für den Verbrenner, für das Faxgerät und für die Ölheizung. Und ich glaube nicht, dass wir damit die Zukunft generieren können. Und da muss uns Kultur helfen. Und wenn ich mit Klaus Biesenbach mich zusammensetze und seine Möglichkeiten nutze, dann kommen da neue Dinge raus.
Zum Beispiel?
Der Klaus Biesenbach hat mich vor 2 Jahren angerufen. Da kam er aus den USA gerade zurück. Der hat ja lange in den USA Kunsteinrichtungen geleitet und kam dann zurück nach Berlin. Und neben seiner neuen Nationalgalerie wird ja ein zweites neues Museum gebaut, zwischen Nationalgalerie und Philharmonie, das Museum der Moderne des letzten Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts, des vorletzten Jahrhunderts schon. Da hatte er einen Bauplan geerbt, der ihm gar nicht gefallen hat, weil er sagte, Dirk, das ist ein Klimamonster. Und so wurde das auch im Feuilleton besprochen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben drei Dinge zusammen gemacht. Und das fand ich sehr stimulierend, weil das Zukunftsgestaltung ist, ne? Wir haben uns die Baupläne angeguckt des neuen Museums mit den Leuten vom Uber. Wir haben ja viele Leute, die sich mit Bauen und Energie und Bauen und Klimaschutz und so weiter auskennen. Und haben, soweit es eben möglich ist, diese Baupläne nochmal so verändert, dass es klimaanspruchsvoller wird, in Richtung Klimaneutralität entwickelt wird, das Gebäude selber. Also da haben wir ganz konkret und technisch gearbeitet und haben gesagt, das ist ein Transformationsprojekt, das wir da zusammen bewegen. Und dann hatte der Klaus Biesenbach die tolle Intuition, das Ganze liegt hier in der Nähe des Tiergartens, ne? Den Tiergarten sozusagen rüberzuziehen über das gesamte Gelände, weil da sind ja neben der neuen Nationalgalerie noch 3, 4 weitere tolle Kulturbauten.
Philharmonie
beispielsweise, das Kulturzentrum, also eine der tollsten Kulturorte Europas, ein total trostloser Ort. Das sieht aus wie auf einem Parkplatz, als hätte man ein Gebäude auf dem Parkplatz abgeworfen.
Naja, die Architektur ist schon ganz schön.
Die Architektur ist super, aber dazwischen ist Parkplatz und Beton. Das ist im Winter ist es zugig und kalt und jetzt im Sommer ist es irre heiß. Und er wollte den Tiergarten darüber ziehen und das Ganze in Grün tauchen sozusagen und die Kultur und die Skulpturen nach draußen bringen, um da einen Kulturpark zu entwickeln, um diese Museumsgebäude drumherum. Das fand ich eine tolle Idee und da muss man viel arbeiten, weil da spielen die Bezirke mit und die Landesregierung und so weiter.
Genau, da war jetzt ganz schön viel Präteritum in dem, was Sie gesagt haben. Ja. Der wollte, aber also ob es wird, ist noch nicht so richtig klar. Also Sie sehen so aus, als wird es nicht so richtig, wie er sich das vorstellt hat.
Er hat dafür gesorgt, dass schon mal viele Bäume dahin gekommen sind. Okay. Also da sieht jetzt schon mal einiges grüner und angenehmer aus. Aber mit Klaus Biesenbach kann man solche ganz konkreten Projekte, die was ausdrücken, dass man Wandel machen kann. gestalten und das macht mir Spaß.
Und da ist auch ein Stichwort für mich noch drin gewesen, nämlich mit den Skulpturen, was Sie sagten, weil nämlich auf der einen Seite, wir haben eben über Literatur gesprochen, sind ja auch jemand, der liest, sind hier heute mit Arno Geiger angetreten. Auf der anderen Seite in der bildenden Kunst passiert ja ganz viel. Also in der bildenden Kunst wird ja sehr viel tatsächlich, also nicht nur Protestkunst gemacht, sondern tatsächlich sehr viel mit Nachhaltigkeit Themen auch wirklich experimentiert. Also es gibt eigentlich eine reichhaltige Bilderwende, aber keine Textwende.
Das stimmt. Das deutet ja darauf hin, wir haben noch keine Sprache gefunden, Text, ne? Wir haben noch keine Sprache gefunden, um mit den Herausforderungen der Nachhaltigkeit, die ja existenziell und planetar sind, damit umzugehen. Ne? Also ich bin das erste Mal mit dem Thema eigentlich spät in Kontakt gekommen, mit den ganzen Nachhaltigkeitsfragen, 2004, als ich in den Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen berufen worden bin, nicht als Umweltexperte, das war ich damals nämlich überhaupt nicht, sondern ich war Global Governance Experte, ich habe mich ausgekannt mit internationaler Kooperation. Und dann sitze ich da plötzlich mit diesen Erdsystemforschern, mit denen ich vorher im Leben noch nicht zu tun gehabt hatte und habe an den ersten zwei Tagen zwei Dinge gehört, die mich total schockiert haben. Das erste war, die sprachen wie selbstverständlich davon, dass wir auf dem Prozess wären, menschengemachten Erdsystemwandel herbeizuführen, den wir nicht wieder rückgängig machen können. Also wenn das Grönland-Eisschild dann abgeschmolzen ist, wenn wir das erreicht hätten, dann können wir das nicht mehr rückgängig machen. Das verändert den Planeten für immer. Erdsystemwandel. Und das fand ich enorm. Also als Herausforderung, worüber wir arbeiten müssen als Gesellschaften. Und das Zweite war beinahe lustig, aber spricht nochmal an, was wir eben schon mal kurz diskutiert haben, die Zeitdimension. Wir haben eine Studie gemacht und wollten imaginieren, wie man eine 4-Grad-Erwärmung aushalten kann. Wie sieht eine Anpassungsstrategie aus für 4 Grad? Unser Ergebnis war, das wird nicht funktionieren. Climate Change is a Security Risk, hat die Studie geheißen, dann anschließend. Aber das Interessante war, wir haben diskutiert, in welchen Zeiträumen wollen wir das diskutieren. Da habe ich als Gesellschaftswissenschaftler gesagt, 5 Jahre kurzfristig, 10 Jahre mittelfristig, 20, 25 Jahre, ziemlich weit von nach vorne gedacht für Politik und Wirtschaft und Gesellschaft. Und dann lacht mein Gegenüber, Stefan Ramsdorf, der Erdsystemforscher, und sagt, für mich ist kurzfristig 10.000 Jahre, mittelfristig 150.000 Jahre, langfristig 1 Million Jahre. Das sind die Regenerationszyklen der Erdsysteme. Und die wir kommen mit unseren kurzfristigen Zerstörungsattacken nicht gut zurecht.
Es spielt immer auch, also nicht immer, aber oft so ein ihr Lächeln der Freundlichkeit um ihr Gesicht. Aber auf der anderen Seite sagen sie lauter Sachen, die einfach total zum Fürchten sind. Und wir reden ja gerade darüber, warum es uns so schwer fällt, eine Sprache zu finden, um Zukünfte zu beschreiben oder überhaupt nur eine Zukunft zu beschreiben, die also mit diesem Erdsystem, wie Sie es sagten, also dass in diesem Erdsystem ein halbwegs gutes Leben möglich ist. Das ist ja, glaube ich, vermutlich, wie ist Ihre Meinung? Also, dass es dieses Sprechen immer wieder von der Katastrophe und von der Angst scheint ja einen blockierenden Effekt zu haben. Also es war ja auch zum Beispiel eins der Themen, was die Friday for Future Bewegung am Ende selber zu dem Schluss gekommen ist, wir müssen da was ändern in der Kommunikation. Die kommt zu einer ähnlichen Stelle wie Sie, wir brauchen neue Narrative, aber dann geht es nicht weiter. Das ist auch die Frage an Sie.
Also ich würde das ein bisschen anders sehen. Wir müssen darüber reden, dass wir es mit wirklich enormen Herausforderungen zu tun haben. Erdsystemwandel, Grönland-Eisschild schmilzt weg, 7 Meter Meeresspiegelanstieg. Wir müssen sagen, das sind gewaltige Herausforderungen. 40 Grad, bald 45 Grad. Bis zu welcher Temperatur kann man überhaupt noch draußen sich aufhalten? Das sind große Herausforderungen und die müssen wir benennen. Das hat auch wieder mit Immanuel Kant zu tun. Ne? Wenn wir nicht verstehen, dass wir eine wirklich große Herausforderung zu bewerkstelligen haben, dann strengen wir uns nicht entsprechend an. Die Menschen sind Routinewesen und Veränderung ist anstrengend. Deswegen müssen wir erklären, weshalb wir diese Anstrengung machen. Wenn das die Menschen nicht akzeptieren, können wir das in der demokratischen Gesellschaft nicht durchsetzen. Und dann kommt der zweite Schritt. Man kann ja Menschen auch paralysieren, dadurch, dass man dystopische Geschichten erzählt. Wir brauchen Lösungen. Wie macht man das? Wie geht man das an? Und nicht nur technokratisch, da haben wir viele Lösungen. Wir wissen, wie die Kreislaufwende stattfindet, wie die Verkehrssysteme aussehen sollten, wie man die Wirtschaft elektrifiziert. Wir haben sehr viele technologische Lösungen. Aber wir müssen das verbinden mit einer Vorstellung, dass wir am Ende das tun, um unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln, um für eine bessere Zukunft, für positivere Zukünfte zu sorgen. Und diese Fantasie, die brauchen wir von den Kulturschaffenden.
Aber gleichzeitig ist es eben so, dass Sie haben die Zahlen dazu, was gerade real passiert. Alle zwei Jahre machen Sie mit Ihrem Umweltbewusstseinsstudien, fühlen Sie den Puls, oder Sie machen als Umweltbundesamt auch eine Studienreihe Zukunft Jugend fragen. Da können Sie doch zugucken, wie das Thema Nachhaltigkeit die 14- bis 22-Jährigen in Deutschland immer weniger interessiert.
Ja, also da ist das Bild, das ich vor Augen habe. Wir hatten diesen goldenen Moment, den haben wir auch schon kurz angesprochen. Vielleicht ist es auch wichtig, ihn nochmal zu erinnern. Wir sind schon mal weit gekommen.
Ne? Green Deal zum Beispiel.
Wir hatten den Green Deal von einer konservativen Kommissionspräsidentin geschaffen. Wir hatten die Fridays for Future. Wir hatten das Bundesverfassungsgerichtsurteil, das sagte, Klimaschutz ist Demokratieschutz, ist Zukunftsschutz, ist Normenschutz, ist Generationengerechtigkeit. Also wir hatten im BDI, die deutsche Industrie, die gesagt hat, Klimaneutralität 2045, unser neues Geschäftsmodell. Es schien alles angerichtet.
Ne? Genau, die ganzen Konzerne machten plötzlich Sustainability-Berichte und so.
Und das war die Situation, in der für die Menschen, das war der Moment, in dem ich am Uber angefangen habe, ne? Der goldene Moment. Und die Bürgerinnen und Bürger haben in ihrer absoluten Mehrheit, 80-90% gesagt, das sind unsere wichtigsten Herausforderungen. Das war Zentrum der Modernisierungsdebatten in Deutschland und Europa. Das war super. Und dann kriegen wir eine Wirtschaftskrise, die uns nach der Pandemie ins Haus schneit. Wir haben alle gedacht, wir gehen da dynamisch raus und über Innovation können wir die Wirtschaft grün verändern. Aber jetzt stecken wir in einer Rezession und da sind für die Menschen erstmal Arbeitsplätze und soziale Situation wichtig. Und dann kommen die Kriege dazu, Gaza und auch die Ukraine, Unsicherheit. Aus den Politikwissenschaften wissen wir, das, was gesellschaftliche Diskussionen auf den Kopf stellen kann, sind Wirtschaftskrisen und existenzielle Bedrohungen wie Kriege. Und das findet jetzt gerade statt. Die Menschen finden Umwelt und Klima immer noch wichtig, aber nicht mehr in der ersten Reihe, sondern in der fünften, sechsten Reihe der Prioritätensetzung. Und was dann positiv festgehalten werden kann, ist, dass es kein polarisiertes Politikfeld. Die jungen Leute wie die alten Leute in ihrer Mehrzahl sagen, das ist jetzt nicht mehr so wichtig wie Krieg und Wirtschaft und so weiter. Aber es wird insgesamt als relevant angenommen von der großen Mehrzahl der Menschen. Es ist kein polarisiertes Feld wie zum Beispiel die Migrations- und Flüchtlingspolitik.
Und das sagen Sie hier in Sachsen-Anhalt und ich nicke einerseits und dann höre ich aber das Wort kein polarisiertes Feld in einer deutlich polarisierten politischen Welt. Also in Sachsen-Anhalt, wo Ihr Bundesamt ja in Dessau sitzt, wird am 6. September gewählt. Sie haben gesagt, Sie mischen sich ein. Dürfen Sie das überhaupt als Präsident einer Bundesbehörde, sich in Landespolitik einzumischen?
In die Landespolitik würde ich mich jetzt nicht einmischen, aber zur Demokratieproblematik in unserer Gesellschaft, da äußere ich mich ganz dezidiert, habe das vorgestern auch wieder in einem Post gemacht und in so einer Art Pressemitteilung, die jetzt durchs Netz gerade geht, weil ich argumentiere, dass der Rechtspopulismus Klimaskeptizismus streut in dieser Gesellschaft und damit die wissenschaftlichen Grundlagen, die wir haben, mit denen wir erklären können, warum wir in dieser misslichen Lage sind, aus der Erdsystembetrachtung, in der wir uns befinden, in Frage stellen. Und das ist eine umwelt- und klimapolitische Frage und eine Demokratiefrage gleichermaßen. Und deswegen fühle ich mich da befugt, mich dazu zu äußern, weil zu meiner Aufgabenbeschreibung gehört, dass ich mich darum kümmern muss, dass in Deutschland und Europa wir einen Weg finden, Richtung Klima- und Umweltverträglichkeit unsere Wirtschaften und Gesellschaften zu organisieren. Und wenn man in Frage stellt, dass die Wissenschaft dazu überhaupt anerkannt werden muss, dann sind wir auf einer schiefen Ebene. Und dann würde ich mich gerne dazu artikulieren, mach das auch. Finde ich alle toll vielleicht.
Ja, und Sie sagen äußern und artikulieren. Und es ist ja aber immer die Rede davon, dass in einer polarisierten Gesellschaft wir müssten im Gespräch bleiben. Ja, welche Gesprächserfahrungen haben Sie denn konkret in Sachsen-Anhalt, wo es eben mit der AfD einfach ganz klar ist, es gibt eine sehr starke Partei im Land, die einfach einen wesentlichen Teil der Dinge, die Sie voranbringen wollen, die für Sie Fakten sind, ganz grundsätzlich in Frage stellen. Welche Gesprächserfahrungen haben Sie denn da?
Also für mich ist sehr wichtig, wenn man in unsere Umweltbewusstseinsdaten reinschaut, diese Studien, die wir da machen, die Sie gerade angesprochen haben, dann sieht man, dass zurzeit für die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger drei Dinge am wichtigsten sind. Und wenn wir die nicht angehen, schaffen wir dann auch unsere Probleme nicht zu adressieren. Ne? Und das ist auf eine Art und Weise überraschend. Für mich war es jedenfalls überraschend in dieser Deutlichkeit. Ganz oben steht die Sorge, dass unser Gesundheitssystem erodiert, die Sorge, dass unser Bildungssystem erodiert und die Sorge, dass unsere innere Sicherheit nicht mehr funktioniert. Und zwar unabhängig zunächst mal von den Flüchtlingsproblematiken. Einige verbinden das damit und andere nicht. Ne? Aber Bildung, Gesundheit, innere Sicherheit. Und das sind ja die Kernparameter jedes Gesellschaftsvertrages in einer einigermaßen gut organisierten Gesellschaft, in einem Staat, der funktioniert. Und wenn die Menschen den Eindruck haben, diese Basisfunktionen werden nicht mehr sichergestellt, dann liegt hier die Krise der Demokratie. Und deswegen müssen wir uns um diese Fragen wirklich kümmern, weil Trump ist eine externe Geschichte und Zölle und so weiter, dagegen muss man sich wehren, aber das stellt nicht die nationalen Regierungen in Frage. Aber diese drei Dinge, Gesundheit, Bildung, innere Sicherheit, die sind bedrohlich.
Und aber haben Sie damit schon meine Frage nach den konkreten Gesprächserfahrungen über Ihre geläufige Umwelt hinweg?
Für mich resultiert daraus, deswegen rede ich zum Beispiel viel mit Arbeitgeberverbänden einerseits und Sozialverbänden andererseits. Für mich resultiert daraus, wenn wir Umwelt- und Klimapolitik nicht sozial gestalten, die Menschen haben Sorge, dass die sozialen Bedingungen nicht mehr gut funktionieren, dass die Schulen nicht mehr funktionieren, dass das Aufstiegsversprechen nicht mehr funktioniert. Wenn wir Klima- und Umweltpolitik nicht sozial ausgestalten, dann scheitern wir in jedem Fall. Und das haben wir noch nicht besonders gut organisiert, da ist noch viel Luft nach oben. Ne? Wenn Sie die CO2-Bepreisung sehen, würde ich gern das Versprechen hören aus der Politik, die unteren 40-50% der Einkommenspyramide gehen da besser raus aus der CO2-Bepreisung, weil wir die Mittel wieder zurücküberweisen an die unteren Einkommensschichten, als sie in diesen Prozess hineingegangen sind. Da ist die eine Dimension. Die zweite Dimension ist, wir müssen das mit der wirtschaftlichen Innovation so verbinden, dass das auch wirtschaftlich funktioniert. Und daran arbeiten wir im Haus, also bei uns im UBA, und entsprechende Diskussionsfäden haben wir auch in die Wirtschaft, in die Gesellschaft hinein. Also auf keinen Fall in der Umweltbubble verbleiben, dann gehen wir unter.
Wenn Sie sozial sagen, habe ich hier heute irgendwie kleine Trigger an dieser Stelle. Das Thema tatsächlich im Zusammenhang zu sehen. Und wir sind ja, Ausgangspunkt war ja immer noch die Grenzen des Vorstellungsvermögens. Und da ist mir jetzt, fällt mir jetzt so Slavoj Žižek ein, der dieses Zitat berühmt gemacht hat. Ist, glaube ich, gar nicht ursprünglich von ihm, dieses Zitat. Es ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Haben Sie auch den Eindruck?
Also die Grenzen des Vorstellungsvermögens, das haben Sie ja gerade benutzt als Begriff, das finde ich eine sehr gute Umschreibung, weil eine Dimension, die nicht verstanden ist in der Politik, aber auch in der Gesellschaft nicht und die ich mir auch selber schwer vorstellen kann, muss ich sagen, ist, wir lernen in der Klimaforschung, dazu hat das UBA Dutzende von Studien gemacht und wir haben Tausende von Studien weltweit, dass die globale Erwärmung zu Kipppunkten im Erdsystem führt. Ich habe eben über das Grönland-Eisschild gesprochen. Es könnte zu einem Desertifikationsprozess im Amazonas-Regenwaldgebiet kommen. Also große Ökosysteme könnten kippen und irreversibel sich verändern oder in sich zusammensacken. Wir wissen in manchen Fällen gar nicht, was danach käme. Und das können wir uns nicht vorstellen. Also dieses Risiko, von dem wir heute sagen müssen, das droht uns wahrscheinlich schon um die 2 Grad rumherum. Das ist der Pfad, auf dem wir locker sind. Wir sind auf dem Pfad Richtung 2, 6, 3 Grad im Augenblick. Erdsystemwandel und Kipppunkt im Erdsystem können wir uns nicht vorstellen, weil das in der Geschichte der Menschheit noch nicht stattgefunden hat für uns Menschen. Wir können uns Kriege vorstellen, weil unsere Eltern uns davon erzählt haben, unsere Großeltern. In unseren Mental Maps ist das sozusagen verankert. Erdsystemwandel ist nicht verankert. Und deswegen unterschätzen wir die Wucht der Veränderung, die da auf uns und die nächsten Generationen zukommt.
Und gleichzeitig haben Sie aber gesagt, ganz zentral sind in diesem Zusammenhang die sozialen Basisfragen in dem Ganzen. Und damit ist ja dann, das ist sozusagen ja der zweite Teil meiner Frage gewesen bei diesem Žižek-Zitat, damit sind wir ja eigentlich klar, dass Klima und Umwelt und Nachhaltigkeit, wie Sie es auch immer nennen wollen, radikal politisches Thema sind. Und wenn ich jetzt doch nochmal den jungen Mann adressieren kann, der Sie in den 80er Jahren gewesen sind, geht denn überhaupt beides, die Welt und den Kapitalismus zu retten?
Also ich würde sagen, zu dem jungen Messner von 1982 würde ich sagen, ob wir den Kapitalismus in Kürze umstülpen können, das kann ich nicht versprechen als Umweltbundesamtspräsident. Weil wir haben gar nicht die Zeit, uns jetzt ein neues Wirtschaftsmodell erstmal erfinden zu wollen, bevor wir dann die Probleme von Klima- und Umweltschutz lösen. Wir müssen das mit den wirtschaftlichen Strukturen, die wir jetzt haben und den Umbauten, die wir versuchen voranzubringen, müssen wir das angehen, weil das Zeitfenster, um unterhalb von 2, 3 Grad zu bleiben, das schließt sich bis 2050. Und das sind ja nur noch 25 Jahre. Also wir müssen die Wirtschaft, wie wir sie haben, und der European Green Deal ist ein guter Ansatz dafür, in diese Richtung bewegen. Das müssen wir schneller machen und besser machen. Und da können wir viele Unternehmen mitnehmen. Also das Gute, es gibt ja auch eine Reihe von interessanten Entwicklungen. Ne? Habe ich in einem Interview gerade im Laufe der letzten Woche darüber gesprochen. Wir haben viele Kurven, die gehen ganz steil nach oben. Erneuerbare Energieninvestitionen weltweit.
Lassen Sie das unseren letzten Punkt sein, dass wir das also wirklich systematisch machen, dass Sie sagen, also dieser goldene Moment 2020, auf den haben Sie angespielt und dann haben Sie gesagt, wir haben auch eine Chance. Ja. Die Frage ist also deutlich, wo sehen Sie da gerade Hinweise dafür, dass wir eine Chance haben?
Ich würde 3, 4 Punkte nennen. Einen haben wir schon angesprochen, diese soziale Dimension, die will ich noch mal stärker machen, weil was wir aus diesen Daten, Umweltbewusstseinsstudie auch sehen, ist, 80-90% wollen eine Klimatransformation und 40% der Bürgerinnen und Bürger sind überzeugt, dass die Transformation, die sie eigentlich wollen, ihren sozialen und ökonomischen Status unterminiert. Und solange,
40%.
Und solange das so ist, werden die Menschen immer sagen, also dann hängt mir meine Jacke näher als...
Das ist sozusagen Heizungshammer.
Das ist der Heizungshammer, das ist die CO2-Bepreisung, die Ausgestaltung sozialer Dimensionen, die ich eben angesprochen habe. Das wäre Punkt Nummer 1. Ne? Punkt Nummer 2 ist die Wirtschaft, über die ich eben diskutiert habe, die wir schon angesprochen haben. Wir haben eine Studie rausgebracht, die geht unter in der Berichterstattung, weil das im Augenblick gar nicht in das Bild passt. Was wir da zeigen ist, die Technologiefelder, ist eine positive Nachricht jetzt, die Technologiefelder, die unmittelbar einzahlen auf die Kernziele des European Green Deals, das sind 4, Klimaneutralität, Zirkularität, möglichst wenig Verschmutzung, Ökosystemschutz, die darauf unmittelbar einzahlen, wachsen in den letzten 5, 6 Jahren um 6% pro Jahr und die Exporte um 7% pro Jahr. Und die Innovationsdynamik ist hoch. Das heißt, die Felder, die in diese Richtung ausbalanciert sind, haben wirtschaftliches Entwicklungspotenzial. Das müssen wir groß machen, das müssen wir upscalen. Sonst machen das die Chinesen für uns.
Sie haben die große Linie im Kopf, wie Sie weiter argumentieren wollen. Mhm. Nur kurze Zwischenfrage. Mhm. Also ein konkretes Beispiel, was zum Beispiel Ökosystemschutz angeht in dieser industriellen Entwicklung.
Ökosystemschutz ist schwieriger als Klimaproblematik. Bei der Klimaproblematik geht es darum, dass wir Treibhausgase entfernen. Das kann man sozusagen gut beschreiben, jetzt nicht anfassen im physischen Sinne, aber gut beschreiben, worum es da geht. Ökosysteme zu schützen ist multidimensionaler.
Wir haben das vorhin schon gestreift mit Glyphosat.
Ja. Also das ist nochmal eine extra Problematik sozusagen. Ne? Aber wir haben jetzt versucht, die großen Linien für den Moment zu besprechen.
Da können wir uns nicht weiter verstricken. Ja. Meine. Okay, ja. Dann haben Sie Ihren Faden noch?
Ja, ich hatte 2 Dinge genannt. Soziale Ausgestaltung, grüne Wirtschaft stark machen, das machen das die Chinesen. Dann habe ich einen dritten wichtigen Punkt, an dem wir hart am Uber arbeiten. Das ist sowas wie eine Selbstkritik oder Lernen aus dem eigenen Handeln. Der European Green Deal hat zu sehr viel Bürokratie geführt. Sie werden sich vielleicht wundern, ich bin bei denen, die sagen, wir müssen Entbürokratisierung betreiben und zwar vehement. Ne? Und ich sehe da 2 große Narrative. Die einen sagen, das ist so bürokratisch, wir müssen einfach die Ziele absenken und die Zeiträume verlängern, indem wir Dinge umsetzen, dann wird das alles besser. Das kann ich natürlich nicht teilen, weil wir nur noch wenig Zeit haben, um die Probleme zu lösen. Aber wir sollten, und unser Ansatz ist jetzt, unser Credo, so hohe Ambitionen wie notwendig, mit so geringem regulativem Aufwand, wie es eben geht. Und daran arbeiten wir jetzt. Und da ist sehr viel zu tun. Das ist ein drittes Feld. Und dann mache ich mir große Sorgen um internationale Kooperation. Also wir leben ja in Zeiten von Nationalismus und nationalistischen Wellen und Bewegungen. Internationale Kooperation ist nicht besonders gut angesagt. Aber wir brauchen für globale Probleme wie Umwelt, Klima, Ökosysteme, haben Sie noch hinzugefügt, brauchen wir globale Kooperation. Und wir bauen das auch in Europa gerade ab.
Aber wir waren bei den positiven Beispielen gerade, also bei den Dingen, die auf die Chance einzahlen. Und Sie sagten, das macht mir große Sorgen. Wo sehen Sie auf diesem Gebiet, was Sie für so ein Wesentliches halten, also diese vierte Säule, die Sie eben in der Schilderung hatten?
Internationale Kooperation.
International, wo sehen Sie Ansätze, dass Dinge aus Ihrer Sicht in die richtige
Richtung
gehen? Der
positive Ansatzpunkt ist, wir haben als Deutschland und Europa in der Welt einen guten Ruf und eine gute Reputation. Und die Länder jenseits Europas, die Richtung Demokratie und soziale Ausgestaltung unserer Wirtschaften suchen, die schauen nach Europa. Die schauen im Augenblick ganz sicher nicht in die USA und sie machen sich auch Sorgen vor einer autoritären Herrschaft à la China.
Von wem sprechen Sie gerade?
Von welchen Ländern? Vielen lateinamerikanischen Ländern, vielen afrikanischen Akteuren. Viele Menschen suchen in Richtung menschenwürdigeres Leben, gute Zukünfte, Demokratie. Und wir könnten jetzt Angebote machen. Und wir haben eine gute Reputation. Also meine Strategie wäre, statt Reduktion von internationaler Kooperation, Faktor 3 Investitionen in diesem Bereich, damit wir den Autokraten nicht die Türen öffnen, damit sie da durchgehen, sondern unsere Möglichkeiten nutzen, um Partner zu gewinnen für diese Veränderung, die wir brauchen.
Faktor 3 Investitionen? Also heißt
dreimal so viel wie,
genau.
Ich würde sagen, von Pistorius lernen. Ich kenne den Herrn Pistorius sehr gut. Ich schätze ihn total. Der hat nämlich was Fantastisches geschafft, wovon wir in der Umwelt- und Klimapolitik lernen müssen. Die Aufrüstungspolitik, für die er argumentiert hat, war ja nicht beliebt in der Gesellschaft. Und er hat gesagt, die Sicherheitssituation hat sich so radikal verändert, zwischen Putin und Trump eingeklemmt, müssen wir da was tun? Und hat da Dinge in Bewegung gesetzt in diese Richtung. Und wir müssen zeigen, dass die Fragen, die wir bearbeiten wollen, ohne internationale Kooperation nicht zu machen sind. Wir brauchen hier mehr Investitionen zur Zukunftssicherung.
Also bevor wir über die Rüstung jetzt hier miteinander sprechen, das Fass machen wir jetzt hier nicht auf. Die letzte Frage. ganz persönlich, haben Sie ein persönliches Bild, Dirk Messer, privat, von einer Welt, die nachhaltig funktioniert? Also so ein konkretes Bild, das Ihnen selber was bedeutet, wo Sie hingehen können sozusagen mental, wenn der Stress für den Nachhaltigkeitstransformationsoptimisten einfach zu dicke wird.
Ein paar Assoziationen dazu jetzt zum Schluss. Ne? Ich habe immer Gesellschaften im Norden Europas, Schweden und Norwegen interessiert, weil die eine soziale Ausrichtung ihrer Wirtschaften vorangebracht haben. Costa Rica hat mich begeistert, weil die es geschafft haben, ihre Ökosysteme im Gleichgewicht zu behalten. Und die Sustainable Development Goals, die lesen sich so, als wenn Willy Brandt und Brundtland und Kreisky mal ein Wochenende sich zusammengesetzt hätten und eine Welt für morgen beschrieben haben. Da stehen so tolle Sachen drin. Also wir haben eigentlich eine Idee, wo wir hinwollen. Wir müssen auch wieder daran glauben, dass Zukunft gestaltet werden kann.
Das war MDR Kultur trifft mit dem Präsidenten vom Umweltbundesamt in Dessau, mit Dirk Messner, Redaktion Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben mit Ihrem Kalender, wo auf jedem Termin immer so drei so Badges stehen, so drei so bunte Fältchen beim Outlook. In der nächsten Woche ist Dieter König hier. Dieter König ist der Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Freundschaft zwischen Quedlinburg und einer Gemeinde, die für mich gerade unaussprechlich ist, in Frankreich. Ich wollte vorher nachgucken, tut mir leid. Diese Städtepartnerschaft wurde im Mai 61 gegründet und dann nach der Wende wiederbelebt.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.